Inforadio Podcast.
Ich bin Jessica Wiener, willkommen. Es waren schon etwas verstörende Bilder, die da vom Platz vor dem Brandenburger Tor kamen. Wasserwerfer auf der Demonstration von Gegnern der Corona-Auflagen. Eingesetzt wurde der ja, weil die Menschen nicht gehen wollten, obwohl die Polizei die Demo aufgelöst hatte oder besser sie auflösen wollte. Wie die Berliner Politik darauf reagiert hat, dazu Birgit Radatz aus der landespolitischen Redaktion.
Innensenator Andreas Geisel, SPD, verteidigt das Vorgehen.
Immer noch mit Augenmaß. Die Wasserwerfer haben jetzt nicht mit hartem Strahl die Leute weggespritzt, sondern beregnet, damit sie nass werden. Und trotzdem hat die Räumung des Platzes noch mehrere Stunden gedauert. Das zeigt, dass die Polizei verhältnismäßig vorgegangen ist.
Auch die Vorsitzende der Berliner Grünen, Antje Kappek, findet, der Einsatz von Wasserwerfern war gerechtfertigt, auch wenn sie sonst eher das Deeskalationsgebot der Berliner Polizei unterstütze. Ein besonderes Augenmerk wolle Kappek künftig auf die Aggressivität der Demonstrierenden gegenüber Journalistinnen und Journalisten legen.
Ich finde, dass wir vor dem Hintergrund von sich vermehrenden Berichten, Videos und Fotos von Demonstrationen in den vergangenen Wochen und Monaten auf Querdenken-Demos uns große Sorgen machen müssen, weil die allgemeine Pressefreiheit nicht mehr ausreichend gewährleistet wird und vor allem auch der Schutz von Journalisten im Einsatz in der Berichterstattung nicht mehr gesichert ist.
Es brauche ein deutliches politisches Signal, dass die Polizei auch die Berichterstattenden schützen müsse, so Kappek. Der Protest richtete sich gegen die Verabschiedung des neuen Infektionsschutzgesetzes im Bundestag. Der Berliner CDU-Landesvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Kai Wegner teilte schriftlich mit, man müsse zwar die Sorgen der Gegner ernst nehmen, bei Extremisten und Gewalttätern ende jedoch die Toleranz. Auf Bildern und Videos waren auch immer wieder Demonstrierende mit AfD-Fahnen zu sehen. Als Privatpersonen könne jeder und jeder demonstrieren, hieß es dazu von der Berliner AfD. Das Tragen von Parteisymbolen verbiete jedoch ein Beschluss der Partei. Der innenpolitische Sprecher der Berliner AfD, Carsten Woldeit, kündigte an, das Demogeschehen und die Einsatzstrategie der Polizei auswerten lassen zu wollen.
Es geht mir darum, welche Verfahren, welche Auflagen wurden gemacht und welche Einsatzgrundsätze wurden wie umgesetzt. Es gilt hier mit Augenmaß alle Bereiche zu analysieren. Das bedarf einer parlamentarischen Betrachtung.
Im Innenausschuss am 7. Dezember sollen die Demonstrationen deshalb auf der Tagesordnung stehen.
Informationen aus der landespolitischen Redaktion von Birgit Radatz. Was des einen freut, ist des anderen leid. Seit Anfang des Jahres gilt ja in Berlin der Mietendeckel. Ist für die Mieter gut, die Mieten können damit nicht mehr über einen bestimmten Satz steigen. Ab nächster Woche müssen etliche sogar abgesenkt werden. Für den Vermieter bedeutet das aber Einbußen. Manche könnte das auch in wirtschaftliche Schwierigkeiten bringen. Wie viele? Dazu gab es jetzt erstmals Zahlen. Einzelheiten dazu von unserem landespolitischen Korrespondenten Thorsten Gabriel.
Genau 601 Vermieterinnen und Vermieter beantragten bis Ende Oktober, eine höhere Miete verlangen zu dürfen, als es der Mietendeckel gestattet. Andernfalls würden sie in eine wirtschaftliche Schieflage geraten. Dabei geht es laut Senatsverwaltung um rund 5.100 Wohnungen. Die meisten Anträge sind noch in Bearbeitung. 165 wurden bislang genehmigt. Angesichts von fast 200.000 Berlinern, die Einkünfte aus privater Wohnungsvermietung erzielen, ist die Zahl von 600 Härtefallanträgen äußerst gering. Betroffene Mieterinnen und Mieter können in solchen Fällen unter bestimmten Umständen Mietzuschüsse beantragen. Bislang sind der IBB solche Anträge von Mietern aber nicht bekannt.
Einige Vermieter in Berlin haben wegen des Mietendeckels Härtefallanträge gestellt. Thorsten Gabriel war das dazu. Vor ziemlich genau einem Jahr, am 20. November 2019 nämlich, ist in Brandenburg die erste Kenia-Koalition an den Start gegangen. Aber kaum hatte sie mit der Arbeit angefangen, kam ein Großprojekt, von dem im Koalitionsvertrag ganz sicher nicht die Rede war. Klar, Corona. Heute haben die Spitzen von SPD, CDU und Bündnis 90 Die Grünen Bilanz gezogen. Ob es dabei auch um was anderes ging als Corona, das weiß unsere landespolitische Korrespondentin Amelie Ernst.
Klar, die Corona-Krise wurde in den vergangenen Monaten wohl oder übel zum Hauptprojekt der Brandenburger Kenia-Koalition. Aber es gab noch mehr, sagt Ministerpräsident Dietmar Woidke.
Tesla war und ist für uns eine große Herausforderung, aber eine äußerst positive. Weil Tesla zeigt, was möglich ist, dass man Klimaschutz mit einer positiven Botschaft für Industriearbeitsplätze verbinden kann.
Dazu die neue Batteriefertigung bei BASF in Schwarzheide, der Braunkohleausstieg und neue Forschungsprojekte. Wirtschaftlich sei Brandenburg trotz Corona auf einem guten Weg, findet der Regierungschef.
Wenn Sie dann noch dazu nehmen den Ausbau des Bahnwerkes in Cottbus, dann kann man ohne Übertreibung sagen, dass dieses Land Brandenburg heute das Modellland für klimaneutrale Mobilität ist.
Die Koalitionspartner von CDU und Grünen sehen das ähnlich. Mit Blick auf die Corona-Krise kommt von Vizeregierungschefin und Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher aber auch Selbstkritik.
Ich glaube, wir haben uns alle im Sommer zu sehr gefreut, dass wir nach diesem ersten Lockdown jetzt endlich wieder lockern können. Wir haben nur noch über Lockern und haben alle aufgearbeitet. Und obwohl mir klar war, die zweite Welle kommt bestimmt, habe ich vielleicht die Wucht dieser zweiten Welle und vor allen Dingen, wie früh sie dann gekommen ist, etwas unterschätzt.
Welche Wucht, welche Welle, sagt dazu die AfD. Ihr Fraktionschef Hans-Christoph Berndt hält die Corona-Maßnahmen der Landesregierung nach wie vor für unverhältnismäßig und fordert, diese sofort aufzuheben.
Die Fallzahlen der ITS-Patienten, und das sind dann wirklich Kranke, waren am 5. November 80 und am 15. November 91. Das ist kein exponentieller Anstieg der Covid-19-Erkrankung.
Die Linke dagegen hält das Tempo der Landesregierung im Bildungsbereich für zu langsam. Digitalisierung, Betreuungsschlüssel, kostenlose Kitas – das könnte alles schneller gehen, betont Linken-Fraktionschef Sebastian Walter. Bei neuen Krediten dagegen könne es der Kenia-Koalition offenbar nicht schnell genug gehen.
Ich finde schon den Sinneswandel sehr interessant, dass diejenigen, die uns in den letzten Jahren immer wieder auf die Durchsetzung der Schuldenbremse gedrängt haben, die immer wieder davon geredet haben, dass man sparen muss, dass man nicht investieren soll in Bereichen Schule und Infrastruktur, uns jetzt erklären, man müsse jetzt sehr viel investieren. Das, was diese Koalition zusammenhält, ist keine gemeinsame Idee, sondern das, was diese Koalition zusammenhält, ist das Geld.
Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher will das so nicht stehen lassen. Schließlich sei es die Linke, die permanent neue Hilfsprogramme für alle möglichen Bereiche fordere.
Ich wollte manchmal, dass von den Milliarden, die offensichtlich bei Herrn Sebastian Walter im Arbeitszimmer gebunkert sind, wir ein paar von der Landesregierung irgendwie abbekommen. Keine Fraktion stellt so unglaublich finanzkräftige Anträge. Das ist auch ein bisschen zwiespältig, muss ich sagen.
Kenia und das Geld. Dieses Thema dürfte die Koalition auch langfristig beschäftigen.
Na, wen beschäftigt das nicht? Amelie Ernst aus der landespolitischen Redaktion war das. Eine Bombe weniger. Nummer 212 in Oranienburg ist entschärft. Um kurz vor 15 Uhr hatte der Kampfmittelbeseitigungsdienst die 500-Kilo-Bombe unschädlich gemacht. Es war ja die erste Entschärfung unter Corona-Bedingungen, also schon etwas Besonderes. Und es wurde vorher viel diskutiert, ob man jetzt entschärft oder noch wartet. Aber wie sich herausgestellt hat, war es gut, nicht zu warten. RBB-Reporterin Stefanie Brockhausen dazu.
André Müller ist seit 25 Jahren Sprengmeister beim Kampfmittelbeseitigungsdienst. Trotz aller Erfahrung hätte vermutlich auch er sich eine Entschärfung unter Normalbedingungen gewünscht, also ohne Corona. Aber als die Bombe am späten Nachmittag mit einem Bagger abtransportiert wird, sagt er ganz deutlich, eine Verschiebung wäre keine Option gewesen.
Die Befundung des Zünders hat ergeben, dass die Bombe noch scharf war. Ja, also jederzeit auch zu einer Selbstdetonation hätten kommen können. Ich erinnere gerne an Göttingen, ja, wo ja drei Kameraden damals zu Tode gekommen sind. Ja. Wir wissen nicht, wann es soweit ist. Irgendwann kommen sie. Ne?
Inforadio Verkehrsservice mit einer wichtigen Falschfahrermeldung. Vorsicht auf der 100 Treptow-Wedding zwischen Dreieck Neukölln und Beusselstraße Seestraße. Kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen? Waren Sie besonders vorsichtig und überholen Sie nicht. Ich wiederhole, Vorsicht auf der 100 Treptow Wedding zwischen Dreieck Neukölln und Beusselstraße Seestraße kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie besonders vorsichtig und überholen Sie nicht. Wir melden, wenn die Gefahr vorüber ist.
Am Ende geht der vorab definierte Zeitplan auf. Demnach sollte die Bombe bis 15 Uhr entschärft sein. Es wird eine Punktlandung. Kurz darauf rollt auch der Verkehr wieder. Und Oranienburgs Bürgermeister Alexander Lesicke ist spürbar erleichtert, dass Bombe Nummer 212 nun Geschichte ist.
Da sind ganz viele Rädchen, die ineinander spielen. Einerseits natürlich ist es Glück, wenn kein Pflegeheim und kein Krankenhaus mit reinkommen. Das ist dann nochmal eine ganz andere logistische Herausforderung, das auch noch zu gewährleisten. Aber vor allen Dingen mit den Abstandsregelungen, Hygienemaßnahmen, Quarantänegeschichten, da war sehr viel Disziplin aller Beteiligten gefordert.
Das umzusetzen ist heute offenbar gut gelungen. Es gab keine Probleme bei der Evakuierung und auch keine überfüllten Notunterkünfte. Also eine fast normale Bombenentschärfung.
Und das trotz Corona. RBB-Reporterin Stefanie Brockhausen war das. 400 Millionen Pakete. Das sind fast 5 Pakete für jeden einzelnen Einwohner Deutschlands. Das muss man sich mal vorstellen. Mit so vielen Paketen rechnet jetzt die Deutsche Post in der Vorweihnachtszeit. Das ist deutlich mehr als in den Vorjahren. Corona sei Dank. Heißt für den Otto-Normalverbraucher noch längere Warteschlangen in den Filialen. Genau die aber will die Deutsche Post jetzt mit sogenannten Paketbussen vermeiden. Ob das funktioniert, wird jetzt bei einem Pilotprojekt in Berlin getestet. RBB-Reporter Raphael Knob war beim Startschuss dazu mit dabei.
André Dreier steht vor dem gelben DHL-Paketbus in Neukölln-Britz. Ein ganz normaler Linienbus, neu gebrandet, der ab sofort als Paketannahme- und Abholstation dient. André ist DHL-Mitarbeiter und hatte die Idee für die Paketbusse.
Ich bin im Wedding spazieren gegangen und habe dort die Sternfahrt der Reisebus- und Busunternehmer gesehen zum Brandenburger Tor. Und in dem Moment kam mir die Idee, das könnte doch eigentlich eine Lösung für unser Problem sein. Das fiel auf fruchtbarem Boden, weil die Reisebuswirtschaft eben hier auch einen Bedarf hatte, denn die Busse kommen ja zurzeit nicht auf die Straße.
Dennoch, seine Idee wurde im Unternehmen erst einmal skeptisch beäugt.
In so einer großen Firma wie wir gibt es auch Menschen, die tendenziell erstmal sagen, es funktioniert nicht und das ist viel zu komplex und viel zu schwierig. Glücklicherweise hatte ich Kollegen an meiner Seite, die auch mitentscheiden durften, die gesagt haben, nein, das klingt interessant und wir sollten das mal probieren.
Mit Erfolg bis Ende der Woche soll es berlinweit 9 Busse neben Neukölln, unter anderem in Charlottenburg-Wilmersdorf, Marzahn-Hellersdorf, Tempelhof-Schöneberg oder Treptow-Köpenick geben. Damit sollen lange Warteschlangen in anderen Filialen vermieden bzw. an die frische Luft verlagert werden. Es ist ein Baustein für mehr Infektionsschutz, lobte Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hieke die kreative Idee.
Diese Innovation ist auch ein ganz wichtiger Baustein, um diese Pandemie auch gemeinsam gut zu bewältigen und Angebote zu schaffen, dass das Infektionsrisiko gering bleibt.
Die Paketbusse gibt es derzeit nur in Berlin. Weitere Standorte sind möglich, denn dieses Jahr erwartet die Deutsche Post in der Vorweihnachtszeit eine wahre Paketflut, vermutet DHL-Geschäftsbereichsleiter Ost Michael Heimbuckel.
Im Prinzip wissen wir nicht, wie es weitergeht. Natürlich haben wir unsere Verkehrsmengenprognosen und wir erwarten in der Spitze so als Tagesleistung etwa 11 Millionen Pakete im Gesamtsystem in Deutschland pro Tag.
Die Paketbusse stehen jetzt erstmal bis Mitte Januar zur Verfügung, immer montags bis freitags 12 bis 18 und samstags 9 bis 13 Uhr.
Linienbusse als DHL-Paketbusse. RBB-Reporter Raphael Knob war das dazu. Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg. Den gibt es übrigens auch als Podcast oder in der Inforadio-App.
Inforadio Podcast.